Green Deal, der Podcast von Euronet Plus. Hallo zu einer neuen Folge. Dagmar Selle hier und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir rund um den Green Deal der EU-Kommission über die Klima- und Umweltschutzziele und Pläne für Europa sprechen. Heute geht's auf die Äcker und Felder, aber auch durch unsere Gärten. Denn ich habe mir einmal die Pläne der Kommission für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Zukunft angesehen. Ein Ziel ist da ja ganz klar: die europäische Landwirtschaft soll und muss grüner werden. Aber was bedeutet das konkret? Die Liste der EU-Kommission mit Plänen für eine grüne europäische Landwirtschaft ist lang und umfasst schon, ja, sehr ehrgeizige Ziele. Zum Beispiel soll bis 2030 ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche im ökologischen Landbau sein. Der Einsatz von Pestiziden soll bis zum selben Zeitpunkt um die Hälfte reduziert werden, Dünger um 20%. Das alles soll auch mit Hilfe neuer Technologien gefördert und möglich gemacht werden. Und um mehr für Insekten zu tun, sollen in Europa noch viel mehr Blühstreifen an den Feldern entstehen. Hier bei uns in Deutschland ist das ja schon ein zunehmender Trend. Insgesamt hätte die EU da gerne, dass 10% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Europa aus Hecken, Blühstreifen oder Ähnlichem bestehen. Ich schätze, besonders der Punkt mit den Pflanzenschutzmitteln wird ein Knackpunkt. Lasst uns da mal genauer drauf gucken. Das ist eine Diskussion, die zum Teil schon sehr emotional und sehr lange geführt wird. Denn unter Pflanzenschutzmittel fällt auch das umstrittene Herbizid Glyphosat. Bis Ende 2022 ist es in der EU noch zugelassen. Und diese Entscheidung hat damals schon für unglaublich viel Kritik gesorgt. Es gibt immer wieder Aussagen, dass Glyphosat möglicherweise krebserregend sei. Aktueller Stand der Wissenschaft aus heutiger Sicht für uns als Endverbraucher nicht, aber in den USA haben Gerichte in verschiedenen Fällen geurteilt, dass ein Glyphosatmittel der Bayer-Tochter Monsanto ein erheblicher Faktor bei der Entstehung der Krebserkrankungen der Kläger gewesen sei. Fakt ist, Glyphosat ist das weltweit meistgenutzte Unkrautvernichtungsmittel. Es wird seit Mitte der 70er Jahre in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Gartenbau, aber auch in Privathaushalten eingesetzt. Aber der Weg scheint doch davon wegzugehen. Deutschland zum Beispiel möchte mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes den Einsatz generell ab 2024 verbieten. In erster Linie nicht wegen direkter Folgen für uns Menschen, sondern für Pflanzen und Insekten. Während viele Landwirte sagen, wie fahre ich denn ohne Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat in der richtigen Dosierung weiter gute Ernteerträge ein, verzichten andere schon jetzt bewusst auf den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden. Hendrik Holzmeier zum Beispiel, der Familienbetrieb ist von konventioneller Landwirtschaft auf Bio umgestellt. Er hat mir bei den Recherchen zu dieser Folge erzählt, dass es Alternativen gibt, die man als Landwirt dann eben ausprobieren muss.
Ich kann jeden verstehen, jeder ist da anders. Ne? Der eine informiert sich mehr und macht mehr neue Dinge als der andere. Einer ist vielleicht konservativer und sagt, ich möchte keinen Wechsel haben. Aber es gibt ja die Möglichkeiten. Und letztendlich, wenn eine Gesellschaft es möchte, ne, dann muss ich als Lieferant der Menschen, muss ich halt darauf eingehen, was sie möchten. Ihr Wirkstoff ist halt irgendein Gift. Also Thema sicherlich Umwelt, Thema Lebewesen im Boden, Insekten, aber auch ganz klar Auswirkungen auf den Menschen und auch auf den Anwender. Für mich persönlich war es auch ein ganz starker Grund. Ich habe sehr viel den Pflanzenschutz früher selber gemacht. Ich habe mich da schon unwohl gefühlt. Wenn man wirklich, ich sag mal, im Frühjahr wochenlang auf dieser Spritze sitzt und immer diese kleinsten Mengen, ich sag mal, an Wirkstoff abbekommt, kann das einfach nicht gesund sein. Ne, dazu kommt, mein Vater ist vor circa 15 Jahren an Leukämie erkrankt. Gut, der hat sich natürlich in seinen jungen Jahren noch viel, viel giftigen Stoffen aussetzen müssen. Ne? Und auch ein Spritznebel, der mal entsteht beim Spritzen. Ja, jeder kriegt da was von ab, ne? Auch mal einen Garten, auch mal ein Nachbarfeld, was dann vielleicht 3 Tage später dann abgeerntet wird. Und dann ist es natürlich ein Problem mit Restmengen, die dann irgendwo in der Nahrungskette dann einfach hängen bleiben, ne?
Umweltverbände wie das Umweltinstitut München betonen immer wieder, dass Pflanzenschutzmittel und vor allem Glyphosat einen erheblichen Anteil am Artensterben haben. Klar, das Herbizid ist konzipiert, dass es alles, was grüne Blätter hat, abtötet. Da hat kein Kraut, keine Blume eine Chance. Es gab auch schon eine europäische Bürgerinitiative mit knapp 1,1 Millionen Unterschriften für ein Glyphosatverbot in der EU. Erfolgreich war sie nicht. Das Mittel wurde 2017 noch einmal für 5 Jahre zugelassen. Nächstes Jahr muss auf EU-Ebene über eine Verlängerung entschieden werden. Da die EU-Kommission im Green Deal ja nun generell weg will von Pflanzenschutzmitteln, stellt sich also die Frage, wie gelingt eine grüne Landwirtschaft? Zeit für meinen Experten der heutigen Folge, Dr. Horst Henning Steinmann, wissenschaftlicher Koordinator und Projektleiter am Zentrum für Biodiversität und nachhaltiger Landnutzung an der Georg-August-Uni in Göttingen. Hallo Herr Steinmann, ich grüße Sie.
Ja, hallo, ein Gruß zurück.
Herr Steinmann, es wird viel über das Für und Wider von Pflanzenschutzmitteln gestritten. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für den Einsatz und was dagegen?
Na, um es mal ganz nüchtern zu sagen, ist der Pflanzenschutz, der chemische Pflanzenschutz, ja ein Teil der modernen Landwirtschaft. Und wenn wir mal die letzten 50, 60 Jahre zurückblicken, so hat die Landwirtschaft ja sehr stark hinzugewonnen, was die Ertragsleistungen auf den Flächen angeht. Da ist sehr viel in Know-how gesteckt worden, Düngung, Agrartechnik und der Pflanzenschutz, der sich gleichzeitig mitentwickelt hat, hat geholfen, die Erträge abzusichern, die ansonsten eben durch Unkräuter oder durch Tiere oder durch Pilze auch stark dezimiert wären. Insofern gehört der Pflanzenschutz zu der, wenn man es so will, Erfolgsgeschichte der Hochertragslandwirtschaft. Aber es spricht eben auch einiges dagegen, das wissen wir heute, das sehen wir heute, nachdem wir eben auf 50, 60 Jahre Pflanzenschutzgeschichte auch zurückblicken, dass natürlich diese Mittel nicht unkritisch sind. Wir müssen da ein sehr scharfes Auge drauf halten. Das passiert ja auch im Zulassungsverfahren, aber immer wieder muss auch der Pflanzenschutzeinsatz neu justiert werden, man muss auf den Prüfstand, denn es sind ja auch Nebenwirkungen zu sehen, die müssen wir klein halten, die müssen wir, wo es geht, auch vermindern. Und insofern ist der Pflanzenschutz wie viele andere Dinge, die wir in unserem modernen Leben um uns haben, ein System, das sehr wohl einen Nutzen hat, aber eben auch Nachteile, die wir durch eine Abwägung versuchen müssen, in eine Balance zu bringen. Und dazu dienen ja Zulassungsverfahren, Diskussionsverfahren und auch wissenschaftlicher Diskurs. Und vielleicht noch zum Pflanzenschutz insgesamt. Pflanzenschutzmittel sind ja nicht nur chemische, synthetische Mittel, sondern im Grunde auch Dinge wie Öle, Rapsöle, Speiseöle können ja auch als Pflanzenschutzmittel angewendet werden. Insofern ist der Begriff sehr breit und in seiner Breite muss er dann ja auch immer wieder gesehen werden.
Die EU-Kommission möchte ja bis 2030 den Einsatz von Pestiziden um 50% reduzieren. Ist das aus Ihrer Sicht ein realistisches Ziel?
Also es ist sehr ambitioniert, dieses Ziel. Und realistisch ist eine schwierige Frage. Ja, ich glaube, es gibt ein großes Potenzial, den Pflanzenschutzaufwand zu reduzieren. Und da sollten wir besser heute als morgen mit beginnen, mit uns darüber Gedanken zu machen, uns Techniken auf den Weg zu bringen und erst gar nicht darauf warten, bis solche politischen Rahmenbedingungen dann tatsächlich umgesetzt werden. Sie fragten, ob das realistisch ist. Das muss sich insofern zeigen, weil die EU ja nur diese Absichtserklärung in die Runde hinein schickt und die eigentliche Umsetzung ist dann den Ländern überlassen. Da müssen dann Strategiepläne ausgearbeitet werden. Das kann dann nochmal sehr bürokratisch werden. Das kann auch sehr streitbar, sehr strittig werden, wenn Verbände und Stakeholder darüber den Weg dahin sich auseinandersetzen. Und letzten Endes wird es darum gehen, welchen Referenzzeitraum nehmen wir eigentlich? Nehmen wir einen Zeitraum, der schon länger zurückliegt, wo vielleicht der Einsatz noch relativ hoch war? Oder nehmen wir einen Zeitraum, der vielleicht jetzt in den letzten Jahren gelegen hat, wo wir durch die Trockenheit so einen etwas niedrigeren Aufwand hatten? Also all das wird erst im Folgenden uns beschäftigen, das festzulegen. Und insofern glaube ich, von einer Ergebnissicht her, glaube ich, ist es relativ hochgegriffen und nahezu unrealistisch, obwohl es von der eigentlichen Machbarkeit zu schaffen sein müsste.
Was würde es denn für die europäische Landwirtschaft ganz praktisch bedeuten, weniger Pestizide einzusetzen?
Na, das hängt ein Stück weit davon ab, welche Kulturpflanzenart wir nun betrachten. Es gibt Pflanzenarten, nehmen wir das Getreide, da wird eine Reduktion oder würde selbst ein, ja, eine sehr drastische Reduktion würde dort aufgefangen werden können durch praktische Maßnahmen, durch es würden auch möglicherweise die Erträge ein Stück weit heruntergehen. Aber da würden die Landwirte sicherlich Wege finden, da das durchzuziehen und damit klarzukommen. Es gibt aber andere Kulturarten, die sind sie haben einen sehr hohen Bedarf an Pflanzenschutz, nennen wir es mal so, weil dort Schaderregerkomplexe unterwegs sind, die andernfalls sehr starke Ertragseinbußen oder Qualitätseinbußen verursachen würden. Da hört man immer aus dem Weinbau, das ist jetzt nicht mein eigentliches Fachgebiet, aber da hört man, dass dort, wenn wir dort den Pilzkrankheiten freie Bahn lassen würden, dass dort der Weinbau ganz anders aussehen würde, als er es heutzutage tut. Und auch im ökologischen Anbau wird dort ja mit Kupferpräparaten versucht, diesen Pilzen da Einhalt zu geben. Wir hören es von der Zuckerrübe von vielen Anbauern, dass sie sagen, wir kriegen die Zuckerrübe nicht etabliert im Bestand, als überhaupt als Zuckerrübenbestand, wenn wir da keine Beizmittel haben, die dann die Auflaufschädlinge reduzieren. Manchmal sorgt man sich dann, dass die Zuckerrübe dann aus dem Anbau herausfällt, weil die Landwirte einfach sich von dieser Kulturpflanze verabschieden. Also auch so etwas könnte passieren. Aber dahinter steckt auch ein bisschen Verbandsgetrommel, das muss man auch immer sehen. Und letzten Endes muss man immer auch schauen, wie die Feldfrüchte oder die Kulturpflanzen im Markt dastehen, wie die weltweite Situation ist. Letzten Endes müssen wir auch darüber reden, wenn wir sehr weitgehende Reduktionen anstreben mit einer politischen, mit einem politischen Wunsch, ob dann dies flankiert werden muss durch Zahlungen an die Landwirte, um drastische, dramatische Einbußen auszugleichen.
Besonders in der Diskussion ist ja Glyphosat. Wie sehen Sie das umstrittene Pflanzengift?
Ich habe da eine sehr differenzierte Meinung dazu. Das heißt, ich möchte nicht so gerne in das Horn der strikten Kritiker stoßen. Glyphosat ist in meinen Augen tatsächlich ein durchaus sinnvolles Herbizid. Es ist ein Herbizid, das den Job hat, Unkräuter abzutöten. Das ist ganz knallhart so. Glyphosat hat in der Vergangenheit die Landwirte daran geführt, den Boden erosionsschonender zu bearbeiten. Also in vielen gebirgigen Lagen, wo die Felder sehr steil und schräg sind, hatten wir große Erosionsprobleme. Und auch im Flachland, wo der Wind an den Boden angreift, da hat Glyphosat die Landwirte in die Lage versetzt, auf den Pflug zu verzichten und pfluglose Systeme einzusetzen. Das ist durchaus ein Vorteil. Auf der anderen Seite habe ich auch seit vielen Jahren immer wieder in Fachgremien und Fachzeitschriften darauf hingewiesen, dass wir das Glyphosat zu stark und zu ausgedehnt anwenden. Also diese Mengen, die wir teilweise da ausgebracht haben, hier in der deutschen, aber auch in der europäischen Landwirtschaft, das war einfach zu viel und man hatte sehr starke Hinweise, dass Glyphosat zu einem Standard, zu einem Routinemittel geworden ist im Ackerbau. Und das ist nun mal wiederum nicht das, was wir von einem Herbizid erwarten. Und insofern musste da auch eine Reduktionsdiskussion herbei. Das war also immer richtig. Aber ich halte das Glyphosat, sofern es zulassungsfähig ist, durch seine Prüfungen, dann durchaus für ein im gewissen Umfang, im moderaten Umfang, für ein sehr hilfreiches Herbizid.
Denken Sie, dass die EU-Kommission den Einsatz von Glyphosat über 2022 hinaus nochmal verlängern wird? Also Deutschland hat ja der Entscheidung im Prinzip schon ein bisschen vorgegriffen und will Glyphosat ab 2024 generell verbieten. Österreich dagegen will die EU-Entscheidung noch abwarten.
Ja, ich sehe auch die deutsche Position zurzeit nicht so definiert, wie Sie es sagten. Also es gibt gerade einen Verordnungsentwurf einer Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, die genau diese Frage anspricht. Was passiert nach 2022 oder 2023, wenn eine Aufbrauchfrist dann auch abgelaufen ist? Und ich lese diesen Entwurf, dass man sich hier in Deutschland, das ist ein bisschen verklausuliert, sehr wohl eine Öffnung vorbehält, wenn auf europäischer Bühne dass Glyphosat noch wieder zulassungsfähig ist, dass dann auch hier in Deutschland dem Glyphosat noch eine Tür geöffnet werden könnte. Letzten Endes läuft zurzeit ein Verfahren, ein Wiederzulassungsverfahren, das mit der Hilfe von mehreren europäischen Mitgliedstaaten, Deutschland ist da nicht dran beteiligt, alle aktuellen Studien nochmal wieder anschaut und dann eine Entscheidungsvorlage macht, ob das Glyphosat wieder zugelassen werden kann oder nicht. Und dann werden wir wieder eine Prozedur sehen, wie wir es vor 5 Jahren hatten, weil ja auch das Parlament beteiligt werden muss und am Ende müssen auch noch Ausschüsse EU-weit beteiligt werden, wo dann auch die Politik ein bisschen noch am Zuge ist. Das können wir nicht absehen, wie dieses Verfahren ausgehen wird. Die Kritik am Glyphosat ist nach wie vor groß. Es gibt zahlreiche neuere Studien als noch in den vorigen Bewertungsverfahren. Und es kann durchaus dabei herauskommen, dass wir das Glyphosat nicht weiter zulassen können. Und es kann auch so kommen, dass wir das Glyphosat nicht weiter zulassen wollen. Aber das ist im Moment nicht vorauszusehen.
Glyphosat macht ja vielen Sorgen. Gerade auch bei den Folgen für uns Menschen. Wie berechtigt sind denn diese Sorgen, dass Glyphosat gesundheitsgefährdend für uns Menschen ist?
Ja, wir müssen das sehr ernst nehmen und das passiert in den Mittelprüfungen. Das passiert in dem Antragsverfahren, in dem Daten geliefert werden müssen. Das passiert auch flankierend, in dem Forschungsgruppen immer wieder mit human, aber auch mit ökotoxikologischen Arbeiten die Pflanzenschutzmittel untersuchen und dann, wenn es dann Erkenntnisse gibt, sich zu Wort melden. Das Glyphosat ist im Vergleich mit anderen Herbiziden, mit anderen Pflanzenschutzmitteln und letzten Endes auch mit anderen Chemikalien, mit denen wir uns umgeben, nicht das schlimmste Produkt. Das muss man vielleicht mal so vorsichtig formulieren. Ja, Glyphosat hat die Gefahr von Nebenwirkungen und diese Zulassungsverfahren sollen ja dann das Risiko abschätzen, was jeder und jede von uns hat, mit diesem Produkt in Kontakt zu kommen. Und wir haben es in der Vergangenheit sehr viel hören und lesen können, dass das Glyphosat gefunden wurde in Produkten, wo es nicht hineingehört. Und die Frage wird sein, sind diese Funde so gravierend, dass wir tatsächlich das Glyphosat komplett vom Markt nehmen müssen?
Es gibt ja auch Pflanzen und Kräuter, die Resistenzen gegen Glyphosat zum Beispiel entwickelt haben. Also wird sowieso bald eine Alternative nötig?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprachen ja eingangs über den Nutzen von Pflanzenschutz, aber auch die Grenzen. Und die Resistenzen sind tatsächlich auch Phänomene, die Grenzen des Pflanzenschutzes aufzeigen. Wenn wir von Resistenzen sprechen, sind das also Erreger, Schaderreger, die durch den wiederholten Einsatz dieser Mittel selektiert worden sind, sodass diejenigen Organismen, die besonders widerstandsfähig sind, sich nach und nach durchsetzen. Das ist etwas, was wir auch im Antibiotika-Bereich kennen. Und in der Landwirtschaft haben wir in den letzten sicherlich 10 Jahren, aber eigentlich auch schon länger, damit zu tun, mit den resistenten Schaderregern. Und viele Herbizide sind mittlerweile in ihrer Wirkung eingeschränkt, weil sie nicht mehr so komplett wirken, wie man es noch anfangs kannte. Und auch beim Glyphosat, wo man lange gedacht hat, da gäbe es keine Resistenzen, das sei durch den Wirkmechanismus eigentlich unwahrscheinlich, hat man auch mittlerweile erfahren müssen, dass auch dort resistente Unkräuter herausselektiert werden. Das ist weitestgehend in anderen Teile der Welt passiert. In Europa aber deutet sich das auch an, dass wir auch mit solchen Resistenzen rechnen müssen, wenn wir das Glyphosat zu ausgedehnt einsetzen. Und im Grunde sind wir da an einem Punkt, wo der Pflanzenschutz auch aus sich selbst heraus an seine Grenzen kommt. Also selbst wenn wir die ganzen toxikologischen und umweltrelevanten Dinge mal beiseite stellen, dann ist auch von dieser Seite eigentlich ein wichtiger Grund zu nennen, dass Landwirte von dem Pflanzenschutzniveau, das sie derzeit betreiben, abrücken müssen, dass sie auch verstärkt auf andere nicht chemische Instrumente setzen müssen.
Vielleicht auch noch mal generell gefragt, was macht denn der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit unserer Umwelt?
Da ist ja der Bereich der Biodiversität genannt. Das sind ja dann die Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften des Ackers oder auch der Bereiche, die neben dem Acker liegen, also die Landschaft generell. Herbizide beeinflussen die Flora innerhalb des Feldes, weil sie dabei helfen, die Felder unkrautfrei zu halten. Und wenn die Felder unkrautfrei sind, dann haben auch Tiere der Agrarlandschaft, die von diesen Unkräutern möglicherweise fressen, die Samen fressen oder die den Nektar, die Pollen, die blühenden Unkräuter besuchen, dann haben die auch keine Nahrungsgrundlage mehr. Und das sind dann Auswirkungen, die dann zu der Verarmung der Landschaften mit beigetragen haben. Nun sind es nicht die Herbizide alleine, es ist auch die gesamte Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Es sind sehr wenige Feldfrüchte, die angebaut werden. Die Bewirtschaftung ähnelt sich sehr weitgehend in den Landschaften. Es sind viele Feldränder verschwunden, wo sie vielleicht noch mal waren vor ein paar Jahren. Also das ist eine weitere Komponente, die uns ja auch zu schaffen macht und die ja die Diskussion um den Insektenschutz jetzt besonders befeuert. Und auch aus dieser Sicht ist es also angeraten, den Pflanzenschutzeinsatz auch zu reduzieren, um diesen Druck aus den Populationen herauszunehmen.
Wenn wir von heute auf morgen auf jegliche Pflanzenschutzmittel und Unkrautvernichter in der EU verzichten würden, was hätte das für Folgen, zum Beispiel auf die Biodiversität?
Ja, die Biodiversität hätte die Chance, sich wieder ein Stück weit zu erholen. Wobei, aus dem, was ich zuvor sagte, geht ja auch hervor, dass die Agrarsysteme insgesamt ja sehr intensiv gestaltet sind. Und wenn ich mir jetzt ein Feld vorstelle und ich bin der Leiter, der Betriebsleiter und ich habe den Anspruch, dieses Feld unkrautfrei zu machen, dann kann ich das mit Herbiziden auf eine sehr einfache Weise tun. Ich finde da sicherlich sehr wirksame. Ich kann das aber auch auf andere Weise hinbekommen. Das heißt, auch eine Landwirtschaft ohne Pflanzenschutzmittel, eine Landwirtschaft ohne Herbizide kann auch sehr unkrautarme Äcker hervorbringen. Und insofern wird es nicht der Herbizid- oder der Pflanzenschutzverzicht alleine bringen, sondern es muss auch flankiert werden mit anderen Maßnahmen. Wir müssen einfach auch etwas mehr Vielfalt in der Landschaft tolerieren. Und das ist ein Appell, den haben vor einigen Jahren ein paar Kollegen und ich mal in Worte gefasst. Wir müssen einfach mehr Unkraut wieder mehr zulassen in den Feldern. Für eine Verbesserung der Vielfalt brauchen wir auch eine Bereitschaft, damit zu machen, dahin zu wirken. Und dann kann man das ohne Herbizide hinbekommen, aber man könnte das sogar auch mit Herbiziden hinbekommen, wenn wir uns dieser Bereitschaft ein bisschen mehr öffnen würden.
Herr Steinmann, vielen lieben Dank für das Interview.
Gern geschehen, freut mich.
Mut zu mehr Unkraut finde ich super. Und in unseren Gärten trauen sich ja auch immer mehr Disteln, Brennnesseln und Löwenzahn einfach mal stehen zu lassen. Erinnert euch mal an die akkuraten Vorgärten von früher, wo der Nachbar noch mit der Giftspritze unterwegs war. Und jetzt sind natürliche Blumenwiesen in. Okay, die schrecklichen toten Steingärten gibt es leider immer noch. Das ist auch so ein Ding. Aber gut, sehen wir erstmal den positiven Trend. Und es bleibt ja auch die Frage, inwiefern das Umdenken und anders Handeln bei der Landwirtschaft funktionieren kann und ob wir dann auch bereit sind, mehr für die Produkte, also unser Essen, zu bezahlen, wenn die Ernteerträge mit anderen Methoden erwirtschaftet werden müssen. Wie seht ihr das? Oder kauft ihr in diese Richtung eh schon bewusst ein und legt dafür auch gerne mehr Geld auf den Tisch? In meinem Freundeskreis bestellen sich zum Beispiel immer mehr Menschen eine Bio-Kiste mit Obst und Gemüse direkt nach Hause und zahlen dafür eben auch den Preis. Schreibt mal eure Erfahrungen in die Euranet Plus Community auf Facebook oder Instagram. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, macht's gut.